und herzlich willkommen zum Seriensprech, eine neue Folge. Wir befinden uns auf dem 36. Chaos Communication Kongress und ja, das, was ihr im Hintergrund hört, sind die vielen, vielen Leute, die im Hintergrund herumwuseln und neben meiner Wenigkeit, dem Max Snyder, auch zu hören, der Ralf Stockmann, der heute mein Gast ist. Hallo.
Hallo in die Runde, ich freue mich, dass ich hier heute dabei sein kann.
Und ich freue mich auch, dass du dabei bist und wir wollen heute möglichst spoilerfrei über die neue und erste Star Wars Realserie The Mandalorian sprechen, die mit dem neuen Streamingdienst von Disney gestartet ist, Disney Plus, der in den USA und in den Niederlanden gestartet ist und Ende März auch in unter anderem Deutschland startet. Und das hat uns aber nicht daran gehindert, die Serie natürlich schon vorher zu konsumieren.
Genau, wir sind unserer journalistischen Pflicht nachgekommen, euch da draußen möglichst frühzeitig informieren zu können, ob es sich denn dann lohnt oder nicht, das zu abonnieren. Und diese Frage werden wir heute klären. Ja, in der Tat war das, glaube ich, jetzt für Disney Plus so die Prime-Serie, mit der das Ganze, glaube ich, gestartet ist.
Ja.
Also das kann man schon so sagen, dass es so eins der Zugpferde sein soll. Und so viel kann man schon mal voraussagen. Das war, glaube ich, eine durchaus gute strategische Entscheidung. Ansonsten hast du gesagt, Realserie. Es ist ja nicht die erste Star Wars-Serie an sich, die wir sehen. Wir könnten ja mal kurz aufzählen, welche wir in der Vergangenheit schon hatten. Also in den ganz, ganz frühen Zeiten war sowas wie Evox und sowas. Das war das selbst vor meiner Zeit, muss ich sagen.
Also ich hätte jetzt als allererstes die Clone Wars Zeichentrickserie genannt.
Genau.
Nicht die, die auch so, so sehr kurz war und das gibt es in YouTube, auf YouTube nachzuschauen als Star Wars Clone Wars Volume 1 und 2. Nicht zu verwechseln mit The Clone Wars, der Animationsserie. Die Unterschiede sind ja gravierend. Also die Zeichentrickserie ist auch nicht schlecht so für sich genommen. Ist halt so, ja, wie so Zeichentrickserien so damals so Anfang der 2000er halt so waren, so in diesem Stil.
Ich kann mich da noch dunkel dran erinnern. Aber
sehr dialogkarg, sage ich mal.
Es war sehr actionlastig, mit sehr schon fast Fantasy-lastigen Actionsequenzen irgendwo. Ne? Also ich kann mich so grob an so eine Schlacht in der Vertikalen erinnern, wo sie irgendwie an einer gigantischen Felswand irgendwie 10 Minuten lang sich abschlachten.
Im Deutschen tatsächlich alle bekannten Stimmen zu hören, die man aus den Filmen kennt und das, was die Animationsserie leider nicht geschafft hat, sie machen einen direkten Anschluss an Episode 3, also der Entführung des Kanzlers durch Grievous. Und ja, man sieht eigentlich alle so fast alle bekannten Figuren, die man dann später in ihrer Animationsserie
genau, wir müssen ein bisschen auf die Uhrzeit gucken, weil wir haben ja nur eine Stunde. Also dann kam in der Tat The Clone Wars, so was so eigentlich Film? So als die, gut, der Anfang davon wurde nochmal als Film ausgekoppelt, aber dann halt irgendwie, ich glaube, 5 Seasons, 6 Seasons, wie auch 6 immer. Mit einem relativ ordentlichen Production Value so insgesamt für eine Animationsserie. Und ich glaube, wir beide sind uns einig, dass das also für jeden Star Wars-Fan eigentlich absoluter Must-See-Kanon ist.
Ja. Ja,
also wenn man sich irgendwie für die Zeit zwischen Episode 3 und Episode 4, zwischen Episode 2 und Episode 3, so, Vorsicht, interessiert, also wie dann die Klonkriege eigentlich wirklich sind und wie das mit Anakin und Obi-Wan zusammen eigentlich funktioniert oder nicht funktioniert hat. Ist das eigentlich das, was man wirklich schauen muss? Da wird so viel Lore transportiert.
Es hilft sehr, Episode 3 zu verstehen und zu verstehen, warum der halbe galaktische Senat jubelt, als Palpatine das erste galaktische Imperium ausruft.
Ja, und da sind auch wirklich viele sehr clever gebaute Folgen dabei. Wir haben mit Ahsoka eine der interessantesten Figuren im Star Wars Universe überhaupt. Naja, dann gab es...
Ganz kurz, in additional information, es gibt noch eine abschließende 7. Staffel jetzt im
die
Februar.
Die kommt jetzt, ne? Ja, da bin ich auch in der Tat sehr gespannt. Wo sind nochmal so die offenen Enden? Weil es hatte damals ein bisschen unrühmliches Ende irgendwie nach der 6. Season, wo man den Eindruck hatte, so okay, sie haben es irgendwie zu Ende bekommen, aber eigentlich wollten sie gerne noch ein bisschen was erzählen.
Ja, sie wurde ja abgesetzt während der 5. Ne?
Das wurde dann jetzt nochmal nachgereicht, ja. Dann hatten wir Rebels, das spielt nach Episode
3, 15 Episode, Jahre nach 3.
Genau, zwischen 3 und 4 also, vor A New Hope. Das fanden wir bald, glaube ich, auch ganz manierlich.
Ja. Schöner, ne? Schön abgeschlossen.
In der Tat, das Ende von Rebels fand ich auch richtig, richtig gut, so wie sie da so ein bisschen in die Zukunft auch irgendwie dann reingehen. Ich glaube, das ist der fernste Zeitslot, den wir. Nee, jetzt Episode 9 muss er später spielen, weil. Ach, jetzt darf man ja wieder nicht so viel spoilern. es ist kompliziert, aber hier auch gar nicht so relevant.
Ja.
So, und dann bist du da in der Tat voraus, weil wir dann noch eine Serie haben,
ach so, ja.
nämlich Resistance. Richtig?
Genau, ich wollte noch zu Rebels sagen, was ich da auch sehr interessant fand, dass sie eine Figur, die zu den Legends gehörte, wiedergebracht haben, nämlich.
Ja, wie heißt er? Ja, Thanos, sag ich schon. Ich weiß, wen du meinst.
Ich schaue die Zuhörenden an, ob da jemand. Thrawn, genau. Thrawn,
genau.
Den rotäugigen, blauhäutigen.
Als Hauptantagonisten.
Ja. Geschaffen von Timothy.
Der jetzt auch noch irgendwo rumeiern könnte. Also den könnte man noch aufgrund des Endes, könnte man den nochmal irgendwo wieder rauszaubern.
Ja, genau. Und dann folgt Resistance.
Genau, davon habe ich drei Folgen bisher nur gesehen und es dann fand es nicht so ultra spannend. Also ich werde es irgendwann zu Ende weiterschauen, aber hat mich nicht so total gehuckt, muss ich gestehen.
Ja, und ich habe sie geschaut. Ich habe mich, ich glaube, bis zur 7. Folge gequält. Dann kam die erste interessante Folge. Ist nochmal vom Animationsstil her was ganz anderes. Gefällt mir auch, aber mir ist immer so beim Gucken aufgefallen, irgendwie, immer wenn Gesichter ins Spiel kommen, dann bricht das irgendwie. Das hat mir nicht gefallen. Und es ist halt wieder leider ein weißer, männlicher Protagonist, der talentiert, aber auch sehr tollpatschig ist und dann auch noch einen tollpatschigen leicht versteht Redewendung nicht so richtig.
Ja, ich muss mich da schon fast wieder dran rauskramen, so was eigentlich so passiert ist, aber okay.
Und also das war so ein bisschen so sehr schwierig und
haben wir bei alles irgendwie so auch schon mal gesehen, ja.
Ja.
Spielt zeitlich ziemlich direkt vor Episode 7, glaube ich.
Genau, spielt vor Episode 7. Wir sehen BB-8 und Poe.
Ah, okay. Da so weit war ich in der Tat.
Um mal so ein bisschen anzuteasern, zu spoilern, die erste Staffel bündet in die finalen Ereignisse von Episode 7.
Ah, schau an, okay. Gut, das heißt also, das ist jetzt also wirklich nichts Neues, dass es im Star Wars Universe irgendwie Serien gibt, auch wenn das da draußen vielleicht nicht so komplett irgendwie immer bekannt und auf dem Schirm ist, sondern das hat es alles schon mal gegeben, da wurde auch schon eine Menge durchprobiert, aber Mandalorian jetzt eben die echte Serie. So die erste Befürchtung ist natürlich, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal unsere Spoiler-Policy, damit klar ist, wie wir jetzt hier aufgestellt sind. Also da das Ganze eben offiziell in Deutschland überhaupt noch nicht zu hören ist, haben wir beide uns vorhin entschieden, es so spoilerfrei wie irgendwie möglich zu halten. Das wird natürlich ein bisschen eine Gratwanderung, weil über irgendwas muss man
das ist
ja reden.
Sehr schwierig, ja.
Ich würde beispielsweise sagen, so, also wenn man auf IMDb geht und Mandalorian und sich dort Screenshots anguckt, so die Ebene von Spoilern sind
ja,
noch
oder
erlaubt.
Einfach
ja.
Twitter benutzt.
Und nicht unter einem Stein gewohnt hat, aber halt irgendwelche großen Plot-Twists und so weiter werden wir tunlichst aussparen. Wobei so ganz rasend viele gibt es da ehrlich gesagt auch gar nicht in der Serie. Also kommen wir vielleicht noch gleich dazu, wie das Ganze dramaturgisch eigentlich funktioniert. Okay, also die erste Echtserie von Disney natürlich produziert, von wem im Moment auch sonst. Und die Grundhandlung ist die eines Kopfgeldjägers, der Name verrät es, in einer mandalorianischen Rüstung durch die Gegend läuft.
Mhm.
Ist jetzt auch nicht komplett super originell. Na, also Mandalorianer hatten wir schon, natürlich mit...
Wer, wie gesagt, Clone Wars gesehen hat, weiß... worum es ungefähr geht irgendwie
also,
bei den Mandalorianern.
Ja, und uns ja eingeführt würden die in Episode 5, damals mit nicht Boba Fett, sondern wie hieß der Papa?
Doch. Achso, du meinst Episode 2.
5. Ich meine 5.
Mit Boba Fett.
Naja.
Dem Kopfgeldjäger.
Der Han Solo catcht. Sein Sohn heißt?
Django.
Django. Echt nicht andersrum? Django Fett? Boba Fett?
Aha. Nee, Django war der Vater und Boba ist der Sohn.
Ach so, und Boba ist ja aber hinterher der... Mein Gott, ist das alles kompliziert. Genau, also mit Boba Fett hat insgesamt irgendwie eine Screentime gehabt von irgendwie einer Minute oder sowas, damals in Empire Strikes Back.
Und ein, zwei Sätze.
So. Und ein, zwei Sätze, irgendwie, Tod ist ja für mich wertlos oder sowas, irgendwie sagt er, glaube ich. So, aber alle fanden ihn irgendwie fantastisch und die Rüstung war cool und die Slave 2 irgendwie als Raumschiff war irgendwie cool und Das hat ihn dazu geführt, dass George Lucas sich entschlossen hat, okay, diesen Mandalorianer-Typen, den bringen wir jetzt auch in die Prequels mit rein. Und der kam dann in Episode 2 als Vater und quasi Urklon aller Klonsoldaten, so, was fand ich ein ganz lustiger Plot-Twist war. Aber ansonsten hat man so über die Lore der Mandalorianer eigentlich noch nichts erfahren. So. Und das kam dann relativ breit in The Clone Wars, wo es dann also mindestens zwei verschiedene Story-Arcs gab, über irgendwie 3-4 Folgen jeweils, wo die wirklich auf dem Planeten gespielt haben. Auch mit Mandalore. Ganz Mandalore, mit, beziehungsweise dann Dämonen, die noch irgendwie drumrum erflogen. So ein Mond, erinnere ich, ist irgendwie so halb durchautomatisiert worden. So, der war nur noch irgendwie zum Drittel da, und den, weil es so eben eine Kriegerrasse ist, die sich also jahrtausende lang auch immer nur gegenseitig auf den Kopf gehauen haben, bis hin zum atomaren Erstschlag. Also so ein bisschen so angelegt wie hier in Star Trek die Klingonen quasi. So, also eine Spezies, in der einfach so diese Ehre und dieses Militärische und dieses Hochgerüstete einfach eine große Rolle spielt. Also von daher, Leute, die jetzt den bisherigen Kanon wahrgenommen haben, die wissen schon relativ genau so, worauf es hinausläuft. Und von daher ist es jetzt also nicht ultra originell, dass sie jetzt einen von der Spezies jetzt nochmal irgendwie für eine Serie genommen haben. Ist also relativ sicher gespielt. Aber sie brechen es halt ein bisschen damit, dass er halt kein echter ist. Das ist, glaube ich, nicht zu sehr gespoilert, sondern halt einer, der da quasi von der Seite mehr oder weniger reingerutscht ist in dieses ganze Wesen. Aber trotzdem bekommen wir dann nochmal eine Menge neuen Lore über die Mandalorianer insbesondere, weil das ist, glaube ich, ja auch durchaus bekannt. Ich glaube, das war auch so eins der Folgen von der Clone Wars Serie, ja, Mandalore vom Imperium eben platt gemacht wurde, als doch irgendwie permanente Bedrohung, und The Great Purge oder so ähnlich heißt das jetzt, glaube ich, auch im Mandalorian. Seitdem müssen die halt im Untergrund leben, und das ist so ein bisschen das Grundsetting. Ja. Und ist halt Kopfgeldjäger, und der nimmt halt Aufträge entgegen.
Und ansonsten halt, wie auch mehrmals in der Serie erwähnt wird, als ja große Krieger in der Galaxis bekannt sind.
Genau. Das ist so ein bisschen das Grundsetup, und so die erste Befürchtung, die man jetzt haben könnte, wenn es jetzt die erste Echtserie gibt, ist ja, okay, Star Wars, das steht eben schon für maximalen Production Value und Effektqualität, Soundqualität, Musikqualität, Kameraqualität vom Allerfeinsten und immer top-notch. Kann man das in einer Fernsehserie irgendwie produzieren und auf einem Level halten, dass die Leute nicht sofort peinlich berührt von dannen ziehen? Was ist dein Eindruck?
Ja. Also Auftrag erfüllt. Das war auch, habe ich immer mal wieder so gehört, das, was sie das daran bisher gehindert hat, eine Star Wars Serie zu machen, dass sie die technischen Mittel und auch das Geld und vielleicht auch die Personen, die sich das trauen, nicht hatten, eine Star Wars Serie, Realserie so umzusetzen, wie sie jetzt eben auf dem Qualitätslevel wieder von Mandalorian ist. Und da lagen auch schon komplett irgendwie angeblich Drehbücher in Schubladen schon und Teile von aus Rogue One und dem Han Solo Film waren da auch schon Teil davon. Und das merkt man auch The Mandalorian an, dass es da irgendwie parallelen Verknüpfungen gibt. Und ansonsten optisch muss ich die Serie überhaupt nicht verstecken. Also ist ja Kinoqualität oder von der Serie so ziemlich gute Serienqualität. Hatte jetzt keinen Moment, wo ich dachte so, nicht so schönes CGI oder sowas. Wir haben jetzt in der Vorbereitung hat Ralf schon fleißig das Theme gesummt. Genau, also soundtrack-technisch hat die Serie wesentlich besser abgeliefert als der gerade parallel laufende Film.
Episode 9, ja. Man muss sagen, ich bin wirklich total begeistert vom Soundtrack vom Mandalorian. Nicht nur, weil sie halt irgendwie gute Themes haben, sondern weil sie es auch schaffen, halt so dieses Star Wars ist immer klassisches Orchester und John Williams steht vorne aufbrechen. Das haben sie mit Solo ja schon mal gemacht, wo ich es auch gut schon fand. Ja, da gab es auch schon so ein leicht Ethno angehauchte Sequenzen drin. Und das hat man jetzt relativ prominent im Mandalorian. Also so, dass man teilweise wirklich erstmal sehr irgendwo im Tribal World Music Bereich unterwegs ist, bis dann irgendwann doch dann auch mal ein Orchester dazukommt.
Ja.
Finde ich aber ausgesprochen geschmackvoll. so was da passiert ist. Also da bin ich ein riesen Fan von, insbesondere halt von dem Titeltrack, der ja auch noch so drei Phasen hat, die sich nacheinander aufbauen und abbauen. Also ich höre den ganzen Abspann, höre ich mir immer durch, weil einfach dieser Song wirklich ganz, ganz fantastisch gebaut ist. Ja. Das Beste, glaube ich, an Star Wars Musik, was wir seit vielen, vielen Jahren gehört haben, auch wenn es halt im engeren Sinne nicht wirklich Star Wars Musik ist.
Ne? Ja, und was mir auch sehr gut gefällt, ist so dieser Sci-Fi-Western Vibe, der so rüberkommt.
Genau, darauf wäre ich jetzt als nächstes gekommen. Was für ein Genre ist das denn eigentlich hier als Serie? Du hast es ja schon gesagt, das ist ein Western.
Ja, Sci-Fi-Western, ne? Und an der Stelle kann man auch sagen, wer Firefly geguckt hat und mochte, der fühlt sich bei der Serie vielleicht auch abgeholt.
Ja. Also ich hätte jetzt in der Tat auch so John Ford-Western als Referenz gezogen. Ja, sowas irgendwie wie The Searcher oder sowas. Also eben der Lonesome Gunslinger, der also irgendwie in den Sonnenuntergang reitet und irgendwie dann doch etwas grumpy sein Ding macht und irgendwie versucht durchzukommen und traue niemandem und Allianzen sind nie von Dauer und schön, kann man machen. Finde ich, funktioniert so als Genre-Zuordnung, so Space-Western, funktioniert gut. Hätte ich jetzt also nichts dran zu bekritteln. Weil, wie findest du generell das Worldbuilding? Das ist ja bei Star Wars auch immer eine Sache, die sehr schwankend ist, zwischen irgendwie ziemlich toll, wo ich sagen würde, Rogue One war da in der Tat mal eine der Aspekte bei dem Film, die wirklich gut waren, dass wir da interessante Welten hatten. Sicherlich so das Negativbeispiel Episode 7, wo man irgendwie einfach nur in einem Dschungel und in der Wüste war und ansonsten überhaupt nichts Originelles irgendwie passierte. Wo würdest du ja da jetzt so die Welten von Mandalorian verorten, die wir bisher gesehen haben? Das waren so 5, 6, 7.
Ja, hat mir sehr gut gefallen so bisher. Was man, glaube ich, auch vielleicht erwartet, was sie natürlich getan haben, sie waren natürlich auch auf dem einen Planeten, den man jetzt hier, glaube ich, gar nicht nennen muss. Man kann sich denken,
wo früher oder später, aber jeder Star Wars Film hingeht.
Also wenn sie den jetzt nicht in der ersten Staffel gebracht hätten, wäre irgendwie leicht enttäuschend gewesen.
Der aber auch sehr gut aussah, also insbesondere Mos Eisley, sah ziemlich cool aus.
Ja, und sie suchen auch den einen Ort auf, die Kantine. Und das hat mir schon sehr gut gefallen. Wir haben auch in der ersten Folge einen Schneeplaneten, ne?
Wir haben einen Schneeplaneten in der ersten Folge, der sieht ziemlich gut aus, weil auch ein bisschen anders als Hoth wirkt halt. Ne? Also es wirkt nicht wie so ein 1:1 Abklatsch. Wir haben einen Waldplaneten, der ist vielleicht noch mit der langweiligste. Der war so, würde ich sagen, so Endor halt, aber in alles 0815, wo ich sagen würde, Leute, so schwierig ist es nicht, gibt dem Planeten doch irgendwie so einen Planetenring oder sowas.
Ja, ne? Oder ein bisschen Color Grading irgendwie noch schieben.
Irgendwie ein paar Sachen im Hintergrund, die riesig groß sind, wo man sich die ganze Zeit fragt, was hängt denn da hinten eigentlich noch irgendwie 10 Kilometer hoch irgendwie, um was man da nie erfährt, weil da ist halt keiner hingeflogen, ja. Aber so ein paar Details, das werfe ich aber in der Tat auch den Kinofilmen vor, ja, dass sie also die Planeten doch alle irgendwie einen Tucken exzentrischer gestalten könnten. Aber naja Gott, was weiß ich schon. Ne? aber insgesamt auch da ja, diese Lava-Geschichten jetzt irgendwie in den letzten Folgen, in den Sequenzen, das hat alles schon einen echt guten Produktionswert. Also das sind Welten, die man sich gut anschauen kann. Ne?
Wollen wir zum Cast kommen?
Ja.
Figur dabei oder Darstellung dabei, so, da war sie schon wieder weg. Ming-Na Wen, wo ich mich kurz gefreut habe, die man vielleicht aus Agents of S.H.I.E.L.D. kennt, die in einer Folge auftaucht. Und dann aber auch leider wieder verschwindet.
In welcher oder welche Person ist das?
Das war Folge 5, glaube ich. Kopfgeldjägerin, die sie da suchen? Oder? Also,
ah, okay.
Du weißt, wen ich meine.
Ah, ja.
Und was ich vorhin schon gesagt hatte, wenn sie cool gewesen wären, hätten sie ein Geheimnis um den Hauptdarsteller gemacht.
Du meinst also inklusive ist noch nicht mal in IMDb hinschreiben, wer es
eigentlich
ist. Okay. Also man muss dazu sagen, der darf halt oder nimmt halt nie seinen Helm ab. Ja? Das heißt also, er ist halt, wie die Mandalorianer halt so sind,
es wird einmal gesagt, so ja, wir können unseren Helm abnehmen, aber danach dürfen wir ihn nie wieder aufsetzen.
solange andere dabei sind. Ne? Also Essen tut das schön zum Essen.
Ja,
das ist aber sowas wird alles thematisiert in dieser Serie.
Ja.
Und das macht es in der Tat ganz charmant, dass man also mal auch so ein bisschen Alltagsleben quasi so, wie lebt sich's denn eigentlich mit so einer ollen Rüstung, die also irgendwie ein großes Mysterium natürlich produziert und irgendwie einen Effekt hat, aber man muss damit ja auch irgendwie im Alltag klarkommen und aufs Klo gehen. Und gut, Letzteres wird jetzt nicht gezeigt, aber sowas wird schon so ein bisschen durchdekliniert. Ne? Und andere Leute reagieren auch darauf und komm, mach doch mal. Ne? Ist doch nicht so schlimm. Jetzt auch keinen weiter. Komm, nimm mal ab. Das ist eine Ebene, die man bei Star Wars in der Tat selten hat. Bis hin zu, ich sagte das gestern schon, du hast es heute auch gesehen, glaube ich, die lustigste Stormtrooper-Sequenz der bisherigen Star Wars-Filmgeschichte die ersten 2 Minuten von Kapitel 8, also jetzt der letzten Folge, sind total episch. Wird nicht besser werden mehr, was Stormtrooper angeht. Das heißt also, die lassen sich dann schon, obwohl sie gar nicht mal so lang sind, die Folgen, kommen wir auch hinterher noch zu, lassen sie sich schon Zeit, auch mal so ein bisschen, es sind noch nicht mal Plots, sondern es sind eigentlich so Situationen, so ein bisschen auszuspielen, für die man halt dann in Kinofilmen, wo dann doch immer die Gedeih und Verderb der Galaxie auf dem Plan steht irgendwie, diesen Druck haben sie hier halt nicht und da können sie auch einfach mal irgendwie ein bisschen was Lässiges, Entspanntes, Cooles reinschneiden. Ja, ansonsten Cast. Es gab ja natürlich einen mittelgroßen Wirbel um Werner Herzog.
Ja.
Der also erstmal nur dann in Episode 1 und 2 auftaucht. Werner Herzog, wir erinnern uns, einer der Großmeister, kann man eigentlich Großmeister noch weiter steigern, über Großmeister des deutschen Films, also Fitzcarraldo, einer der nach wie vor besten und eindrucksvollsten deutschen Filme überhaupt, unbedingter Anschaubefehl, aber das Gesamtwerk von Werner Herzog ist ausgesprochen spannend. Und der ist dann nach Amerika emigriert, glaube ich, auch schon irgendwie Jahrzehnten und spielt dann also mit hartem deutschen Akzent dort einem Auftraggeber und macht das schon sau cool so. Also das sieht man schon in den Trailern, die ja schon überall irgendwie zu sehen waren. Da sind schon sehr griffige Lines von Werner Herzog drin, von daher ist das jetzt also nicht groß gespoilert.
Im Deutschen wird er übrigens synchronisiert.
Was ernsthaft?
Er spricht sich nicht selber im Deutschen. Das ich ein bisschen
kann
schade.
Kann er es nicht mehr, oder?
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht klingt er ähnlich wie Arnie in den 80ern.
Okay, kann sein. Also coole Entscheidung, würde ich sagen, ihn da so rein zu besetzen. Der ist ja überhaupt kein Schauspieler irgendwie. Ne? Ist halt Regisseur, aber er macht das da wirklich also ganz... Es ist... Man muss ja sagen, das spielt in einer Zeit, wo das Imperium, dank Luke, eben zerstört worden ist.
Genau, das spielt nach Episode 6.
Nach Episode 6, aber es gibt eben so Splittergruppen der Imperialen, kann man sich auch vorstellen. Ja, so ein gigantischer militärisch-industrieller Komplex. Nur weil jetzt irgendwie ein Imperator tot ist, sind die ganzen Sternzerstörer trotzdem noch irgendwo da und die ganze Infrastruktur, was macht man damit denn? Und die Republik war ja überhaupt nicht in der Lage, das alles so innerhalb kurzer Zeit zu übernehmen und zu befrieden. Und natürlich gibt es jetzt also entsprechende Splittergruppen, die jetzt also irgendwo noch ihr eigenes Ding machen und genau...
Vier Jahre nach Episode 6
spielt's. Ah, danke. Und genau um so eine geht es hier letztendlich und ihn dann damit zu in so einer Rolle des so, wie orientiere ich mich jetzt neu hier, da ist so dieses etwas verstörende Moment, dass er offensichtlich kein echter Schauspieler ist, sondern irgendwie so ein bisschen in so einer weirden Art und Weise irgendwie unterwegs ist, finde ich, unterstützt gerade so dieses, alles ist etwas aus den Fugen geraten Bild. Also ich finde total clevere Besetzung. Ja, und ansonsten, das haben wir natürlich noch einen großen beziehungsweise sehr kleinen grünen Darsteller, der natürlich ausgesprochen wichtig ist, wo ich in der Tat schon irgendwie nach der zweiten Woche dachte, IMDb, was machst du da? Sie haben also irgendwie das Chapter-Bild auf IMDb ist eben genau hier Baby Yoda.
Okay.
Ist also Spoiler galore. Auf der anderen Seite, das ist ja nur wirklich gerade schon in der zweiten Folge, dass der dann irgendwie enthüllt wird. Von daher ist es vielleicht auch wirklich etwas albern. Hätte man darum jetzt noch ein riesiges Gedöns gemacht. Also sprich, wir sehen einen, wie heißt diese Alien-Rasse eigentlich?
Das weiß niemand. Das weiß niemand, deswegen ist das ja nur als Baby-Yoda oder Mini-Yoda betitelt. Ne?
Und wie jetzt, also nun genau Yodas. Also wir wissen schon immer, es gab mehrere von denen. Wir haben ihn irgendwo in Episode 2 oder 3 hing nochmal ein, zwei von denen irgendwie im Medienkontext rum, kann ich mich entsinnen. Aber das ist jetzt also einer, der jetzt also wirklich so klein und so grün ist, wie man sich irgendwie Yoda in seinem Babyalter vorstellt. Und das ist, glaube ich, auch nicht eben, was alles in Episode 2 schon abgehandelt wird. Der ist also 80 Jahre alt, aber benimmt sich halt wie ein 6 Monate altes Baby.
War nicht 50 irgendwie, aber das Ding ist, in der ersten Folge wird irgendwie gesagt, so, ja, dein Zielobjekt ist 50 Jahre alt, und dann finden sie, wo der Peilsender dahin zeigt, und das ist irgendwie so eine schwebende Kapsel, und geht auf und man sieht die Silhouette von diesem Mini-Yoda-Kopf, und man ist so, okay, und dann heißt es noch so, ja, gut, Spezien können ja unterschiedlich altern, und man sieht schon, es ist eigentlich irgendwie ein Baby, aber ja, es ist schon gewiss altert, ne? Und aber was, Yoda war wie alt? Über 900 Jahre?
Irgendwas 800, 900 Jahre,
ja.
Naja, und so die Serie entwickelt halt so die Grunddynamik, die jetzt Season 1 ausmacht, ist halt so, wie jetzt also dieser Kopfgeldjäger, den jetzt halt mit quasi Baby Yoda umgeht. Das ist also das, was letztendlich so die ganze Season erstmal zusammenhält.
Ja.
Und da würde ich jetzt in der Tat sagen, gehen wir nicht mehr auf Details ein, sondern das muss man sich dann halt anschauen. Aber ich fand, dass das als Grundhandlung eigentlich ganz gut getragen hat. Jede Episode steht schon, also es gibt Episoden, die eindeutig zusammenhängen, ja, also das ist eindeutig 1, 2, 3, die sind also ein Block, und am Ende halt 7, 8, wohingegen dann die in der Mitte 4, 5 und 6 eigentlich jeweils sehr kleine eigene Geschichten erzählen, was im Fandom dann auch nicht richtig gut ankam, muss man sagen. Ja. So vom Ranking her sind das die deutlich am niedrigsten bewertet werden, wohingegen quasi so die eher so 2- oder 3-Teiler waren, sind deutlich beliebter.
Also 6 gefiel mir sehr gut. So, das war so eine der Folgen, wo so, ja, sowas kann man halt auch mal machen.
6 ist interessant.
6 ist...
Kannst du mal kurz erzählen, was das Grundsetting von 6 ist?
Ja, er landet halt auf irgendeiner Raumstation und wird begrüßt, und wird dann auch gleich klar gemacht, so, ja, wenn du dein Schiff nicht hättest, hätte ich dich auch gar nicht gerufen, und pass auf hier, ich habe einen Auftrag für dich, und kriegt dann zwielichtige, teilweise ihm auch bekannte Personen zugeordnet, unter anderem auch einen Droiden. Unser Mando hat verabscheut Droiden.
Seine Droidenphobie.
Aus auch teilweise nachvollziehbaren Gründen. Und ja, dann gibt es eben so Handlung, so Kopfgeldjäger hat Auftrag mit anderen Leuten, und
also der Grundauftrag ist, das kann man, glaube ich, sagen, er soll einen Gefangenen aus dem Gefangenenschiff befreien, und das Ganze gleitet dann sehr schnell eigentlich so in eine klassische Splatter-Sci-Fi-Horror-Story um. Ja. Ja, also wir sehen ja eigentlich Alien, ja, im Star Wars Universe.
Ja.
Es sind ganz, ganz viele Alien-Zitate, die da drin verarbeitet werden.
Und die Folge unterstreicht zum einen dieses so, ja, traue niemandem, und zeigt aber auch nochmal diese Prinzipien und dieses, ihr Mandalorianer habt doch alle Ehre, Ding der, aus der und
Kodex, an dem man sich unbedingt halten
muss. Kodex, ja. Und in den er sich hält, und sagt ja an der einen Stelle, wurde er gefragt, so, ach, die anderen hast du alle umgebracht, und er sagt, sie haben das bekommen, was sie verdient haben, und am Ende dann sieht man dann auch, wie er das gemeint hat, und dann sagst du, okay, ne, wie er es gesagt hat.
Ja,
was du gesagt hast, es hat sehr viel von Alien irgendwie, und der Brutalitätslevel, sage ich mal, wird ja auch schon in der ersten Folge, was, glaube ich, auch als Preview ein paar Tage vor Start auf YouTube rumgeisterte, klar, wo er da in der Bar dem einen durch diesen sich irisartigen Türöffner da in der Hälfte zerlegt.
Ja, also man kann auf jeden Fall sagen, das ist keine Kinderserie. Ne? Also Nö. Es spielt ein lustiger kleiner Mini-Yoda mit, ja. Aber das ist eigentlich auch so das Einzige. Ja? Also ansonsten ist das schon eine Serie, wo es wuchtig zur Sache geht. So. Da wird ordentlich abgestorben und abgemetzelt. Also ich habe jetzt auch kein Bodycount an Stormtroopern, aber ein paar hundert dürften da jetzt auch schon über die Klippe gegangen sein. Ja. Es sterben auch durchaus handlungstragende Personen, auch durchaus auf dramatische Art und Weise. Also das ist schon ernst zu nehmen, so was das angeht. Ist jetzt aber auch, also alles andere hätte mich jetzt aber auch was erstaunt, weil das in allen anderen Serien, die halt irgendwo im Star Wars Universe bisher gespielt werden, wir haben sie am Anfang aufgezählt, was genauso. Von daher folgen sie also hier eigentlich nur der bekannten Tradition, würde ich sagen. Was ich ganz interessant fand, war ja, dass sie jetzt am Ende der ersten Season dann auch wirklich nochmal Elemente so aus den ganzen vorherigen Folgen einkehren und nochmal wieder zusammenführen, also auch was Charaktere angeht, was der Sache insgesamt ein relativ rundes Aussehen gab. Also ich dachte, oder viele, ich habe ein bisschen die Fanreaktion gelesen, dachten dann so bei Episode 4, 5, 6, okay, gut, sie haben sich viel Mühe gegeben bei den ersten drei Teilen, die also einhellig gefeiert werden und jetzt machen sie irgendwie wie so eine Creature of the Week Geschichte irgendwie. Ja. Anstatt irgendwie die eigentliche Handlung weiter voranzutreiben. Das war ein gewisses, vom Scripting her eher so ein Ablenkungsmanöver, weil er nämlich gerade aus diesen drei Einzelfolgen, die relativ monolithisch daherkommen, dann nämlich doch wieder die Elemente im Finale dann darin eine durchaus wesentliche Rolle spielen. So. Von daher finde ich, macht die erste Season schon den Eindruck, als ob sie sehr sauber durchgeplottet worden wäre.
Ja, ja.
Und nicht irgendwie, wir geben jetzt jede Serie mal einem anderen Writer und gucken mal, wie wir es am Ende irgendwie zusammenbringen, sondern da glaube ich, das, was wir jetzt ja bei den Sequels ein bisschen angemahnt haben, nicht stringent durchgeschrieben. Mindestens die erste Season, da haben sie relativ genau gewusst, was sie erzählen wollen und wie sie es erzählen wollen. Das hilft, glaube ich, ausgesprochen.
Ja, wer apropos Regie übrigens auch mitwirkt, ist unter anderem Taika Waititi und natürlich Dave Filoni, der auch in, Folge 6 tatsächlich auch zu sehen ist, als einer der X-Wing-Piloten. Hast du ihn erkannt?
Nee.
Okay. Ich ja.
Jetzt müsst ihr aber noch erzählen, wer ist das? Was tut er sonst so?
Dave Filoni hat federführend die The Clone Wars Serie gemacht und
genau.
Dann auch bei Rebels noch zu großen Teilen mitgewirkt.
Genau, also da muss man sagen, ich referiere jetzt nochmal auf unseren Talk gestern, wieso setzen die sich bei den Sequels nicht hin und schreiben irgendwie mal die ganze Geschichte von vornherein runter und warum gibt's nicht jemanden, der wie im Marvel-MCU das Ganze zusammenhält? Das ist genau die Person, der das zugetraut wird vom Fandom her, eben weil er bei Clone Wars so einen guten Job gemacht hat und auch bei Rebels irgendwie sein Zeug zusammengehalten hat. Es gibt so gewisse Tendenzen, die sagen, die Kennedy, die sollte vielleicht mal einfach jetzt irgendwie nur noch Frühstückspräsidentin sein und ihm einfach mal den Star-Wars-Job machen lassen, weil nachweislich er relativ gut verstanden hat, wie eigentlich Star Wars insgesamt funktioniert und was so diese ganze Lore eigentlich im Kern zusammenhält und was nicht.
Ja.
Also ich würde dem insofern zustimmen, als dass ich jetzt auch bei Mandalorian sagen würde, es gab jetzt eigentlich so kein Element, das mich da rausgerissen hat im Sinne von, das wäre jetzt irgendwie Star Wars untypisch. Ja, also es gibt viel Fanservice, so, also ne, dann taucht da eben natürlich dann auch der klassische Sandcrawler irgendwie auf.
Ja.
So. Aber dafür geht man dann auch mal rein und man erfährt was, wie diese Javas eigentlich so ticken. Ja?
Genau.
Und genau dafür nimmt sich diese Serie halt Zeit.
Und wie das Cockpit aussieht.
Wie das Cockpit aussieht und sowas. Das ist alles schon ganz charmant. Ja? Also von daher finde ich jetzt so in Sachen Lore und wie passt das Ganze so insgesamt Star Wars Konstrukt her, geben sie sich da jetzt eigentlich überhaupt keine Schwäche. Ne? Also da wüsste ich jetzt auch nicht, dass irgendjemand bisher auf die Barrikaden gegangen wäre im Sinne von, könnt ihr doch so nicht machen und ihr macht unser Star Wars kaputt.
Ja, also geht mir ähnlich. Ich habe mich jetzt mich zumindest im Internet jetzt nicht so viel belesen, wie da die Meinungen der Fans sind. Hab nur so mitbekommen, die Memes, die sie so ein bisschen geschaffen haben mit I would like to see the baby oder der Szene, die auch in verschiedenen Variationen durchs Internet geistert, wo Baby Yoda bei Mando im Cockpit sitzt und da Knöpfchen drückt und er drückt nochmal Knöpfchen und Internet geistern halt Videos rum, wo dann immer, wenn Baby Yoda Knopf drückt, spielt Musik und dann macht er das halt wieder aus. Oder ganz zu Anfang schraubt er da irgend so ein Kügelchen von irgendeinem Bedienhebel ab. Das andere ist von, wie heißt der, Quill? Der immer wenn er seine Meinung gesagt hat, I have spoken, ich habe gesprochen.
Der wird ja gesprochen von hier Dingenskirchen.
Nick Nolte?
Nick Nolte, genau. Ja. Den man, glaube ich, lange nicht mehr irgendwo gesehen oder gehört hat. So. Und der also ein Instant-Favorite natürlich auch der Fans geworden ist. Also in der Tat, neben Werner Herzog die zweite sehr, sehr coole Besetzung, der Nick Nolte mit so einem Alien zu besetzen.
Ja.
In der Tat auch eine ausgesprochen schicke, ganz urklassische Star Wars Figur, wo man sofort denkt, ja, den haben wir schon immer haben wollen. Ne?
Wo sie auch so ein bisschen Backstory dem noch geben, wo es dann plötzlich so, wie bist du eigentlich aus den Händen des Imperium gekommen? Und
ja, also das ist eben, was diese Zeit natürlich ganz interessant macht, so. Es gibt dann eben auch so Szenen, wo halt so Ex-Imperiale auf Ex-Rebellen treffen und irgendwie zusammen klarkommen müssen. Und genau so ist es halt, ne? In dieser Zeit. Und in sowas mal so einen kleinen Einblick zu bekommen, fängt diese, da thematisiert diese Serie auch so das eine oder andere. Ne? Also genau. Wer hat dann eigentlich welche Schuld und wie waren denn eigentlich die Zustände und konnten was dafür oder konnten nicht was dafür? Sowas wird da auch schon abgehandelt. Also alles gar nicht so übel, was man da so sieht, muss man wirklich sagen.
Was mir auch sehr gefällt, ist auch eine Figur, die man schon mal gesehen hat und bisher nicht so viel behandelt wurde, ist dieser IG-11 oder die IG-Droiden allgemein. Mhm. Die eigentlich nur als Assassinen-Droiden irgendwie. Also,
wir erinnern uns auch, eine der Droiden, die in dieser berühmten Szene in Episode 5
dastehen.
Bei Darth Vader stehen, eben neben Boba Fett, wo diese ganzen Kopfjäger-Typen angesammelt waren, wo ja immer gesagt wurde, da stehen nur deshalb so viel, damit damals so viele Actionfiguren von denen verkauft werden können. Und da gab es halt einen Droiden, der so einen sehr hohen zylinderförmigen Kopf hatte mit irgendwie so komischen Augen dran und sowas. Mhm. Und genau den sehen wir jetzt mal so in voller Action und kriegt dann auch noch einen ganz eigenen Story-Arc dann nach hinten raus. Mhm. Fand ich in der Tat auch alles gut.
Ja.
Haben wir natürlich jetzt, also gute Droiden-Stories haben wir jetzt allerdings auch in Star Wars schon etliche gehabt.
Ne? Ja, also aber ich mag auch diesen. Das ist einfach so ein kann sich um seine eigene Achse drehen und
in alle Richtungen alles Mögliche
tun. Bei jeder Appearance wird irgendwie klar, wenn du dich mit dem anlegst, dann hast du ein ganz großes Problem, weil der macht halt seinen Job.
Ja.
Ohne Fragen.
Ich habe in der Tat, aber das habe ich bei nahezu jedem Star Wars Film oder auch Serienelementen, ein paar Plausibilitätsprobleme, insbesondere mit den letzten beiden Folgen, aber über die können wir jetzt in der Tat wirklich gar nicht reden, weil das würde schon zu viel spoilern, aber dieses so, okay, warum machen die jetzt XY und wieso macht die Gegenseite nicht Z und das macht irgendwie alles nicht so richtig viel Sinn. Vor solchen Dingen ist es nicht völlig gefeit, ja. Auch so die Gesamtplausibilität ist, kann man natürlich immer wieder hinterfragen, so macht dieses... Funktioniert das im Großen und Ganzen so? Aber da würde ich sagen, ist man bei Star Wars ja doch, drückt man immer irgendwie eher zwei Augen zu, als was mal Star Trek beispielsweise machen würde, wo es ja doch immer darum geht, so ist das Ganze mit der In-Game-Physik vereinbar und mit dem, was uns irgendwie 800 Folgen vorher erzählt worden ist. Da ist man, finde ich, bei Star Wars kann man da schon ein bisschen großzügiger irgendwie hantieren, was das angeht. Wann gibt es denn eine Season 2 eigentlich? Weißt du das schon?
Herbst diesen Jahres. Gab es heute die Bestätigung.
Herbst diesen Jahres. Das wird ja aber schwierig, weil wir sind ja noch im Winter diesen
also,
Jahres.
Also 2020 so.
Herbst 2020, ja. Okay. Okay, gut. Also es ist auf jeden Fall schon verlängert und in Auftrag gegeben und alles schon abgehakt. Weil also das Ende jetzt von Season 1 ist nicht unbedingt offen, sondern es wird da schon eine Menge zugemacht. Aber es ist klar, was jetzt irgendwie so die nächsten... Aktionen sind, die jetzt irgendwie stattzufinden haben. Und man muss in der Tat gucken, so in was für eine Richtung sie das Ganze insgesamt noch so drehen. Ne? Also,
ja.
Was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, das ist ja, glaube ich, auch kein Geheimnis, ist, dass ja auch immer die Frage ist bei so Spin-Offs aus der großen Star Wars Saga, also den hauptneuen Kinofilm, welche Rolle spielt eigentlich die Macht? Ja, und spielt sie überhaupt eine Macht? Wir hatten ja bei Solo beispielsweise den Film, wo die Macht überhaupt nicht auftaucht. Rogue One nur in Form von Darth Vader.
Mhm.
Und der hat da auch wenig Machtdinge gemacht, sondern im Wesentlichen mit seinem Laserschwert hinterher irgendwie rumgeschnetzelt. Das ist bei Mandalorian definitiv anders. Das heißt also, dort werden schon auch Lore- und Machtaspekte mit behandelt werden.
Ja. Und tatsächlich auch aus der, der Sicht derer, die so, was ist das? Also die kennen das nicht sozusagen. Ist nur, für die ist das nur Hörensagen und Märchen und
Genau, das fand ich auch spannend, dass da dieses Motiv von Episode 7 wieder aufgegriffen wird. Also wir nennen uns die Han Solo-Szene, wo er irgendwie erzählt, nee, die Macht ist kein Märchen, sondern das hat es wirklich gegeben. Mhm. Dieses, wo man sich ja instinktiv immer fragt, ey Leute, ihr könnt doch nicht vergessen, dass es ernsthaft Jedis gegeben hat. Ja? Da gibt es in der Tat ganz, ganz gute Debatten zu, auch auf Reddit und Quora. Überhaupt für alle Star Wars-Fans, falls ihr das nicht kennt, Quora. Ja? Kennst du das?
Ja, hilf mir doch auf die Sprünge.
Es gibt nichts Besseres, um auf dem Klo irgendwie interessante Star Wars-Sachen zu lesen. Quora ist einfach nur eine Plattform, so ähnlich wie Stack Overflow, aber für Nerd-Kulturfragen so, im Wesentlichen. Ja. Das heißt also, du stellst irgendeine Frage, warum hat eigentlich der Imperator in Episode 6 nicht XY getan? Mhm, ja, und diese Frage stellst du da rein und dann bemühen sich also... toben sich Leute aus, aber wird so harsch gewotet, dass dann wirklich nur die besten ein, zwei Antworten überhaupt dann vernünftig sichtbar und drin sind. Und da sind erstaunlich gute Sachen drin und für Star Wars ist es fantastisch. Und dieses System lernt, an welchen Themen du Interesse hast. Das heißt, ich kriege also pro Tag die 5, 6 heißesten Star Wars Quora-Nerd-Fragen passt genau auf mein Klo geliefert. Das ist fantastisch. Und da war auch eine der Fragen immer, wie zum Teufel können die Leute vergessen, dass es irgendwie Jedi gab und dass es die Macht real ist. Das war doch irgendwie das große Ding irgendwie in diesem Universe. Das kann doch nicht irgendwie alles so... Und da gibt es sehr gute Antworten zu. Und zwar mit Parallelen zur Menschheitsgeschichte. Wie also auch hier ganz relevante Technologie oder gesellschaftliche Errungenschaften eben innerhalb von 10, 20 Jahren komplett erodiert sind und die Leute es einfach völlig verdrängt haben und auch das Argument, rechnet mal durch, wie groß eigentlich das Universe ist und wie schwer es ist, überhaupt Informationen über einen anderen Teilarm der Galaxie zu erhalten, wenn eben nicht mehr irgendwie 1000 Jedi durchs Universum reisen, sondern halt nur noch 2, 3, die auch noch gejagt werden und du gleichzeitig eine Propagandamaschine hast, die das alles sowieso als Legende und hat es alles nie gegeben postuliert. Also von daher auch hier ganz interessant, diese Welt behauptet erstmal, die Macht gibt's gar nicht mehr und alle sind was erstaunt, wenn irgendwas in der Richtung passiert. Ne? Uns wurde gerade signalisiert, dass wir noch 5 Minuten haben.
Ja, ich wollte noch unbedingt, das fand ich auch wunderschön, ich hoffe, Sie behalten das bei, die Artworks in den Credits.
Ja.
Also das ist wirklich die erste Serie, wo man auch die Credits bis zum Ende schauen sollte, muss, weil einfach diese Artworks, das in den ersten paar Folgen war es sogar fast noch chronologisch, das Geschehen der Episoden nochmal schildern und eigentlich will man sich alles davon in möglichst groß ausdrucken und an die Wand hängen.
Mhm. Und dann noch diese Musik dazu.
Die Musik dazu, ja genau. So Harry Potter-mäßig, you look at it, it plays the music. Und
das hat auch ein sehr schönes Detail. Also insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass das alles sehr liebevoll gemacht.
Ne? Ja.
Also das sieht nicht nach großer Abzocke aus, sondern als ob ihr sich irgendwie eher ernsthafte Star Wars-Fans ernsthafte Gedanken gemacht haben, ordentlich mit Geld zugeworfen wurden und dann aber trotzdem sowas wie irgendwie eine einigermaßen künstlerische Gesamtvision dabei rausgekommen
und das
ist.
Ne? Spiegelt sich auch nieder bei den Längen der Folgen, die einfach jetzt bis zum Ende hin fast alle so lang waren, wie sie lang sein mussten. Also es gibt nichts irgendwie, also sie haben das ist tatsächlich die erste Serie, wo man merkt, da spielen sie damit, dass sie wahrscheinlich nicht im Fernsehen laufen wird, sondern einfach nur bei Streaming-Dienst läuft. Mhm. Und dann ist halt die erste Folge da ein bisschen über 30 Minuten lang, ne? Und
Nummer 5 hat 35 Minuten.
Ja, und das längste war jetzt, glaube ich, die letzte Folge mit irgendwie 48 Minuten oder so.
Die letzten beiden waren beide relativ voll. Also hier die letzte habe ich jetzt hier mit 30 Minuten stehen. Das kommt mir aber zu kurz vor.
Nee, das stimmt nicht.
Da ist, glaube ich, IMDb gerade hier auf dem Holzweg. 41 Minuten, Nummer 7. Naja, auf jeden Fall, also es variiert zwischen irgendwie etwas über 30 bis hin zu knapp 50 irgendwo. Finde ich in der Tat genau wie du sagst. Ne? Die müssen es halt nicht im Fernsehen laufen lassen, brauchen keine harte Taktung, sondern die Sachen sind genau so lang, wie sie halt lang sein müssen. Ne? Man hat in der Tat auch nicht den Eindruck, dass es gehetzt ist oder dass irgendwas fehlt, sondern ganz im Gegenteil, dass ich komme immer wieder auf diese Stormtrooper-Szene, das ist meine Lieblingsszene überhaupt
für Star Wars. Für die sie sich irgendwie Zeit nehmen und die auch nicht unnötig wirkt.
Die hat
großartig.
Die 2 Minuten lang hat nichts mit der Resthandlung zu tun, ja, wobei im gewissen Sinne schon.
Ja.
Ja, also man entwickelt ja dann zu meinen Typen dann hinterher dann doch auch noch ein etwas anderes Verhältnis, aber also episch. Und auch so dann das ein Finale beginnen zu lassen, das ist ja auch eine Haltung. Ja.
Ja.
Also du hängst also auf der Doppel Folge, endest mit dem Cliffhanger bei der vorletzten Folge und dann machst du die finale finale Episode deiner ersten Staffel, deiner High Profile,
ja,
und nimmst du die ersten 2 Minuten Zeit, totalen Quatsch zu erzählen. Ja. Ja. Das ist eine sehr charmante Haltung. So, das muss man auch erstmal machen.
Wollen wir ganz kurz noch etwas spoilerisch werden und auf 2 Theorien eingehen, die du hast, oder?
Ich würde das an dieser Stelle, glaube ich, eigentlich nicht tun. Wer daran Interesse hat, ich habe einen Tweet abgesetzt, ja, dazu, wo ich das verkündet habe. Den kann man also einfach dann bei mir in Twitter mal die Timeline durchgehen, so viel twitter ich da ja nicht. Da kann man die beide sich durchlesen. Man muss allerdings dazu sagen, die habe ich, glaube ich, nach Episode 2, nach der 2. Folge habe ich die, glaube ich, rausgehauen, die Theorie. Oder nee, ein bisschen länger, ein bisschen später drin, 3 oder 4, wo also klar war, wie das mit Baby Yoda nun alles im Großen und Ganzen laufen wird. Und man muss sagen, bisher arbeitet die Serie eher gegen diese beiden Prophezeiungen, was ich ein wenig schade finde.
Ja, aber also die eine könnte tatsächlich noch eintreten.
Ja, die andere auch. Also es können schon noch beide eintreten, ja, aber das wäre in der Tat, wenn sich das für Season 2 aufsparen, dann Kudos. Ich hätte gedacht, dass sie mindestens eine der beiden Reveals ans Ende der ersten Season wirklich irgendwie hinbauen, um dann da wirklich einen guten Cliffhanger zu haben. Ja, man hat jetzt keinen echten Cliffhanger, muss man sagen. Ja, also die Season 1 ist relativ hermetisch abgeschlossen worden jetzt durch das Finale.
Ja, ansonsten zum Schluss bleibt noch zu sagen, die Synchro hat mir auch gefallen. Da war jetzt nichts. Also Giancarlo Esposito spielt ja auch mit. Gus Fring aus Breaking Bad.
Und Better Call Saul. Uns wurde signalisiert, dass wir jetzt in der Tat hier den Platz
und
räumen müssen.
Und der hat auch eine andere Stimme. Das passt. Ähnliche Figur, aber Ja.
Also mein Fazit wäre wirklich, gerade für Leute, die halt von Zeichentrick-Serien immer doch eher ein bisschen abgeschreckt sind und irgendwie mit dem Medium so gar nichts anfangen können, für die ist Mandalorian, glaube ich, ein sehr schöner Einstieg so in das Serienformat Star Wars. Und wenn man dann daran Freude gehabt hat, sollte man doch unbedingt dann doch nochmal Clone Wars gucken, nicht wahr, Becky?
Ja, dann sage ich vielen Dank für deine Zeit.
Bitte, bitte.
Und den anderen dann spätestens im Ende März, wenn Disney Plus offiziell in Deutschland startet, viel Spaß mit der Serie. Und könnt uns ja dann gerne mal in die Kommentare die Meinung reinschreiben. Und jetzt gibt es hier noch ganz kurz nochmal die wunderschöne Melodie als Outro.
Wunderbar. Tschüss.